Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die Worte sind so wichtig und die Worte sind aber auch wichtig, weil nur durch die Worte das Ganze bewältigt werden kann. Ja. Ja. Und deshalb hat der Übersetzer, die Übersetzerin, also ich habe da gefühlt eine unglaubliche Verantwortung für jedes einzelne Wort.
Ja. Ich finde das gerade super spannend, dass die Autorin sozusagen zwei verschiedene Mittel gewählt hat, um Distanz zu schaffen zu dem Unsagbaren. Sie hat es erst fiktionalisiert, das aber nicht veröffentlicht und dann später, sagst du, diese Sachlichkeit reingebracht und das auf so eine unglaublich sachliche Weise geschildert. Was natürlich zwei Möglichkeiten sind, mit der eigenen Erfahrung umzugehen. Was hat denn die Übersetzerin für Möglichkeiten, damit umzugehen? Also außer, dass man natürlich bei so man sagt, jetzt muss ich mich mal ein bisschen selbst schützen oder was für Möglichkeiten hast du da für dich gesehen, dich abzugrenzen?
Nee, also mich selber, ich glaubte nicht, ich müsste mich selber schützen. Der Gedanke kam mir irgendwie gar nicht, aber vielleicht, es ist hart, es ist furchtbar hart, es geht einem wirklich einfach unter die Haut. Aber ich, das muss beim Übersetzen sowieso sein, denke ich. Es war hier so ein Prozess, den ich absolvieren musste, in unterschiedlicher Weise bei den späteren Texten und bei dieser Erzählung, von der ich sprach. Also ich musste praktisch durch diese Distanzebene der Sprache, dieses Objektivierte, in einem Fall stärker, in einem Fall weniger stark, hatte ich das Gefühl, da muss ich irgendwie durchdringen, bis zu einem Punkt, wo ich das Gefühl wahrnehme, ja. wo ich davor gedrungen bin und dann mit dem Gefühl ausgerüstet, das braucht man, das brauchte ja. Ich, dann praktisch wieder hoch, also hoch runter stimmt vielleicht gar nicht, also auf jeden Fall dann wieder eine adäquate deutsche Sprache finden, die auch sachlich und distanziert sein musste und wo nur manchmal dann eben das Gefühl rausbricht. Und wo man sich dann wahnsinnig Gedanken um jedes Wort macht, falls wir Zeit hätten, das Wort abtreten, ist natürlich wahrscheinlich bei einigen von Ihnen mit Verwunderung aufgenommen worden. Aber erst einmal vielleicht.
Ich fürchte, wir müssen auch schon wieder weiterrücken. Es ist echt zu wenig Zeit. Nächstes Jahr machen wir das nochmal und haben 2 Stunden Zeit oder so. Alles viel zu spannend. So, wir kommen zu Nicolas Denis mit einem Roman, der Sie sehr fasziniert und beeindruckt hat und an dem Sie lange gearbeitet hat und zu dem Sie ein wahnsinnig kluges Nachwort geschrieben hat, das ich überhaupt nicht reproduzieren kann. Und in dem aber der Satz fällt, nach der Übersetzung wären deine Waldspaziergänge nicht mehr dieselben gewesen, weil es deine Wahrnehmung der Natur verändert hat.
Ganz genau,
das heißt, wir kommen jetzt nach diesen furchtbaren Erlebnissen zu schönen Sachen.
Eigentlich zu sehr schönen Sachen. Also auch dieses Buch ist wieder eine Reise in die Geschichte und in eine sehr weit entfernte Geschichte, nämlich in die Steinzeit. Also es spielt im Neolithikum, also in der Jungsteinzeit, so ungefähr 10.000 Jahre vor unserer Zeit. Geschrieben von Jean-Luc Trassard, in Frankreich schon 2000 erschienen und hier letztes Jahr, 2017, bei Matthes und Salz. Also es geht zusammengefasst darum, dass eine Gruppe von Jungsteinzeitmenschen eben aus Zentralfrankreich aufbricht, die Loire überquert und einen Ort sucht zum Leben, wo eben ein neuer Stamm, eine neue Familie gegründet werden kann. Und der Leser begleitet eben die Protagonisten auf dieser Suche, die sie zum Teil sogar bis zum Meer führt, oben an der Küste, bis zum Mont Saint-Michel. Und sie lassen sich dann dort nieder in einem Departement, das heißt Mayenne, in dem ich inzwischen auch lebe und in dem eben auch der Autor lebt. Also sie lassen sich an einem Ort des Autors nieder. Und das ganze Buch ist eigentlich der Versuch des Erzählers, diesen Vorfahren nachzusinnen und auf die Spur zu kommen. Und der Leser folgt ihnen bei ihren verschiedenen Gesten und Tätigkeiten beim Gerben, beim Rotten, beim Flechten, Hüttenbauen. Alles Dinge, die ich nicht beherrsche, natürlich nicht, die der Autor beherrscht, weil er von Kind an eben dort auf dem Land gelebt hat und mit solchen Tätigkeiten vertraut war. Und bei der Arbeit an dieser Übersetzung haben wir einfach unglaublich viel mit Gesten, Sprache, also Gesten haben sozusagen Erklärungen ersetzt, weil ich oft gesagt habe, was tun Sie hier, was meinen Sie hier? Und diese Fragen haben sich bei mir eben auch dadurch ergeben, dass die Syntax sehr, sehr komplex ist bei dem Buch. Also es ist auch formal anders als das, was wir bisher gehört haben. Es ist wirklich man könnte sagen, ein Prosa-Gedicht, also es geht schon doch sehr in die Lyrik und eine sehr zersprengte Syntax, also es ist eine auch nicht hierarchisch gegliederte Syntax aus Prinzip, weil der Erzähler eben immer in der Natur steht und alles, was ihn umgibt, ist auf seiner Höhe. Er hat nie oder nur ganz selten einen Blick von oben auf die Natur, auf das Naturgeschehen. Ich glaube, ich lese eine Passage, weil man bei dieser Sprache einfach einen Eindruck bekommen sollte. Und kurz. Ich weiß gar nicht, ob ich den Titel gesagt habe. Der ist natürlich sehr wichtig. Und zwar heißt Keimruhe, das Buch. Und danke, Isabel. Und dieser Titel spielt mindestens auf zweierlei an. Keimruhe ist sozusagen der Winterschlaf des Samenkorns, bis die Umweltbedingungen gegeben sind, dass es reifen kann. Und das spielt zum einen darauf an, dass die Menschen in diesem Buch den Ackerbau erfinden, ja, also dieses ungeheure Vermögen, das in einem Korn steckt. Aber es ist natürlich auch die Keimruhe der Erinnerung, also der Erinnerung des Erzählers, der nur ruhend, also abends vor dem Schlafengehen, man denkt so ein bisschen an Proust manchmal, in diesen Momenten eben sozusagen diesen fernen Zeiten auf die Spur kommen kann. Also es ist Keimruhe, Erinnerung und gleichzeitig das Biologische. Ich sage jetzt kurz, wo der Protagonist, also auf der Suche nach seinem neuen Heim jetzt ist, er kommt ans Meer und ich lese jetzt die Passage. Fast grün, in anderen Augenblicken glänzend, nimmt das Wasser ein Licht an, das dort aus den Wolken dringt und kaum bis zu den kleinen Bäumen reicht, auf deren Höhe er neugierig verharrt, versteckt. Plötzlich teilt der Himmel die Wolken. Die Sonne trinkt in einem einzigen Zug den übrigen Nebel und das Wasser scheint, bläulicher nun, kein anderes Ufer zu haben. Wasser bis zum Horizont. Vielleicht, denkt er furchtsam und bange, hat er das Ende der Erde erreicht. Das Wasser im Loch dort drüben am Ende der Erde, sie endet in einer Ausdehnung aus gewaschenem, vom Wasser freigegebenen Staub, ist heiß. Ja, heiß ist jenes Wasser, kocht sogar wie das im Lederkessel, wenn die aus dem Feuer geholten Steine hineingetaucht werden. Es ist daran zu sehen, dass es blubbert, siedet, sogar schäumt. Er verharrt in der Hocke, vornübergebeugt und beobachtet das Brodeln des Wassers, das aufwallt, zurückprallt, spuckt und geifert. Er merkt, wie es schleichend auf ihn zukriecht, am Sand leckt und allmählich ansteigt, sich dabei hinter ausgerissenen Büscheln von braun- oder grünglänzenden Wasserpflanzen versteckt, die es anspült, wieder mitreißt, noch höher spült. Das Wasser scheint mit diesen geschmeidigen, ein- und ausgerollten Riemen zu spielen, zu tanzen. Es unterhält den Zuschauenden und steigt unterdessen flach an, weicht zurück, hüpft wieder hoch, stets belebt von einer kleinen Woge, die den Sand anfrisst, faucht, im Schaum erstickt und abermals anhebt. Unter seinen Füßen, die einsinken, wird der Sand weicher. Doch er will nicht festgesaugt werden, in den kochenden Kessel rutschen, kehrt um, sammelt noch ein paar Muscheln, wirft manche fort und behält die größten. Zweimal füllt seine rechte Hand die linke Handfläche mit winzigen leeren Schnecken, hell und dunkelgelben, jenes Gelb, das erst seit dem 16. Jahrhundert Orange heißt. Mittelgroße Fußabdrücke führen zwischen den Muscheln in die entgegengesetzte Richtung der anderen Spuren und verblassen dann. 10-mal dreht er sich um, erreicht dann aber die ersten Bäume, stellt fest, dass das blaue Wasser nicht mehr ganz hinten ist, wo er es bei seiner Ankunft gesehen hatte. Es ist ein Stück den Abhang hochgeflossen. wollte es ihn mit seinen schäumenden Lippen packen, ihn in seinen heißen, brodelnden Speichel reißen. Eine Falle, die schillernde Fläche, funkelnd vom Widerschein der Sonne auf den Tropfen, den nassen Stellen, dem Perlmutt und den Glimmerplättchen. Er steckt die Muscheln in seinen Rucksack, schaut unter der senkrechten Sonne wieder auf die Stelle, an der kein Weiterkommen ist. Dann rennt er fort. 3 Muscheln für seine Mutter, 3 für ihn. Also diese Stelle hat mich beim Übersetzen besonders deswegen bewegt, vor allem, weil sie einfach rausfällt aus dem übrigen Buch. Das ist die einzige Stelle in dem ganzen Roman, an dem die Protagonisten sich täuschen in ihrer Sinneswahrnehmung. Ja, also er ist ja hier am Meer und er hat bis zum Schluss Angst, dass dieses Meer ihn hineinreißen könnte in das siedende Wasser. Und es ist auch die einzige Stelle, in der Protagonist von oben auf die Natur schaut. Und das ist deswegen auch besonders anrührend, weil ich weiß, dass der Autor wasserscheu ist, bekennend wasserscheu und das Meer hasst. Und irgendwie fand ich diese kleinen Clin d'œil ja auch auf seiner Autobiografie eben besonders schön, weil alle anderen Passagen, Naturbeschreibungen in diesem Buch natürlich unglaublich sinnlich sind und sinnlich nicht trügen. Ja, und das ist eben, was das Buch auch mit einem macht beim Übersetzen. Also man muss es auch wirklich nachempfinden auf so eine ganz bestimmte Art und Weise. Und es schärft die Sinne. Also das klingt banal, aber es ist einfach so, es schärft das Gehör, es schärft, man geht nicht mehr, man schaut sich die Natur nicht mehr genauso an wie vorher. Es geht letztlich auch immer darum, welche Empfindungen haben wir heute noch, wenn wir in der Natur sind, die unsere Vorfahren genauso gehabt haben, ja. Also, zum Beispiel, Wasser auf der Haut trocknen fühlen in der Sonne, ja. Letztlich gibt es aber sehr, sehr, sehr wenige. Das merkt man dann auch. Also, es ist, ja, wir laufen einfach eben nicht mehr barfuß in den Wald. Es gibt eben wirklich wenige. Aber diese Beschäftigung damit ist ja einfach eine Schärfung der Sinne in jeder Hinsicht. Und ich glaube, was mich auch eben berührt hat dabei, ist, was Sprache kann. Also das klingt natürlich auch banal, wenn man mit Sprache zu tun hat, aber dass Sprache eben so körperlich beschreiben kann, ohne Metaphern zur Hilfe zu nehmen. Ich glaube, es gibt in dem Buch keine Metaphern. Es wird eben alles mit sehr einfachen Worten beschrieben, aber die Sprache eben, ja, als auch durch ihre lautliche Qualität, ne, wird eben sinnlich, macht sinnlich erfahrbar. Und noch ein letztes Wort zu der Syntax, die eben in dem Fall nicht ungestraft, weil es natürlich schon schwer, sehr schwer zu übersetzen war, aber die Strafe war selbst gewählt. Ich habe das Buch auch selber vorgeschlagen. Und natürlich ist es immer eine Belohnung, wenn man in irgendeiner Weise dann es geschafft hat, egal ob man, ja, wie in welcher Weise auch immer. Aber und diese Syntax, das war am Anfang eben auch eine interessante Erfahrung, dass ich gedacht habe, ich muss sie irgendwie aufbrechen, ich muss das Geheimnis ergründen, ich muss dahinter kommen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, er nimmt mich an die Hand mit seiner Syntax. Ich muss eindringen, also auch so wie du eben gesagt hast, einfach ganz tief einmal mich mitnehmen lassen in diesen Text und dann eben versuchen zu verstehen, was passiert ist und dann es nachbilden. Aber das war ja schon ein intensives Erlebnis.
Und hast du dafür dann auch eigene Erfahrungen gesucht? Also bist du barfuß durch den Wald gelaufen und hast Körbeflechten gelernt?
Habe ich nicht gemacht, nein. Also, habe ich nicht gemacht.
Es wäre mal ein spontaner Gedanke, dass man da sofort Lust drauf bekommt, wenn der Text das so körperlich erlebbar macht, dass man es dann auch tatsächlich...
Gemacht, ja. Ich habe versucht, es dann auch mit Sprache nachzubilden. Also, ich habe auch nicht Flechten und Rotten und Gerben gelernt.
Professionelles Nummern-Girl, das uns gerade das 5-Minuten-Schild gezeigt hat.
5 Minuten. Ich habe noch eine reine Frage. Ja. Was mir eben spontan aufgefallen ist, also du hast recht, es ist ja ein sehr, sehr sinnliches Eintauchen in diese Perspektive des jungsteinzeitlichen Menschen, der das so sieht, wie er es sieht. Aber dann kommt dieser eine Ausbruch, die Farbe, deren Bezeichnung man erst im 16. ist das öfter oder ist das jetzt?
Ja, das habe ich jetzt auch noch nicht gesagt. Es spielt auf 3 Erzählebenen. Ne? Also es gibt eben die Ebene der Steinzeit, der Protagonisten, dann die des Erzählers und die seiner Kindheit auch. Ah, okay. Ne? Also es ist immer, diese Ebenen sind miteinander verquickt und er erlaubt sich diese Exkurse auch generell. Also auch zur Sprache. Er versucht eben auch, natürlich gibt es keine Dialoge in dem Buch, mindestens bis zum Mittelalter, wenn nicht noch länger. Und in diesen lautlichen Verknüpfungen meint er eben auch noch etwas zu finden, was vielleicht noch älteren Ursprungs ist. Und er arbeitet eben mit dieser Mundart.
Wie hast du das gelöst?
Das habe ich unterschiedlich gelöst. Also wenn es darum geht, um Laute zu zeigen, habe ich diese mundartlichen Wörter gelassen. So ein ganz kleines Glossar gemacht hinten, also Patois, Französisch, Deutsch. Es geht wirklich nur darum, dass guttural gesprochen wurde. Oder. Und wenn es um die Semantik ging, dann habe ich meistens mit dem Grimmschen Wörterbuch versucht, eben möglichst alte Wörter, vergessene Wörter, dem auch so ein bisschen nachzuhorchen. Und natürlich nicht mit Dialekt, also das geht nicht im Deutschen. Aber
nee, klar, ja. Man kann es ja nicht ins Ruhrgebiet verlegen oder so. Patricia, bitte.
Ich weiß nicht, ob mich mein Eindruck damals getäuscht hat, aber du hattest mir ein paar Seiten zu lesen gegeben und der Text ist faszinierend, das kann ich nur bestätigen, aber man muss ihn sich erarbeiten, also auch für die Lesenden ist das ein Stück Arbeit, aber was mir damals wirklich, was ich mindblowing fand, ich hatte das Gefühl, dass es kein Subjekt gibt, zu Beginn des Buchs. Also da sind wir ja in der Jungsteinzeit, das ist die, und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben uns darüber unterhalten. Magst du vielleicht noch etwas dazu sagen? Also dass auch diese, über das Bewusstsein zu verschiedenen Zeiten der Menschheitsgeschichte, offenbar fließt es doch auch rein, oder?
Ja, das fließt auch rein. Also man weiß auf den ersten Seiten wirklich überhaupt nicht, was gerade geschieht eigentlich, ja. Also die verstecken sich im Wald mit einer Blättermaske, damit die Haut sozusagen nicht sichtbar ist von Weiben, und auch ein französischer Leser, also begreift erstmal seitenlang nicht, was eigentlich gerade, ja. Und auch die Sätze sind oft ohne Subjekt, das stimmt schon. Also es ist manchmal elliptische Sätze, es wird auch oft ohne Kommata gearbeitet, damit die Eindrücke miteinander verschmelzen. Und keine Hierarchie, genau darum geht es, ne? Und in dem Fall eben auch kein übergeordnetes Subjekt. Aber der Erzähler, wie du sagst, der tritt eben oft ganz offen dann auch aus dem Text heraus und kommentiert und ja. Aber das ist dieses, genau, keine Hierarchie, sondern wirklich eins sein mit der beschriebenen Natur. Und es gibt auch so Stellen, an denen er schreibt, er ist natürlich aus demselben Stoff wie die Mineralien, wie die Blumen, wie die Pflanzen um ihn herum. Also so
bist
begreift
du jetzt
er das.
Auch aus einem ähnlichen Stoff? Bist du jetzt auch aus einem ähnlichen Stoff? Ja, ich meine.
Ja, man wird natürlich, also das ist so, wie wenn man einen ganzen Tag lang Lyrik übersetzt, wahrscheinlich, habe ich nie gemacht, aber es ist natürlich so unglaublich erdend und reich, dass man natürlich dann ein bisschen anspruchsvoll wird, auch was andere Bücher angeht, vielleicht manchmal, die einem das dann nicht so geben. Also in dem Falle bin ich vielleicht so ein bisschen aus dem Stoff dann geworden, ja.
Ja, vielen Dank. Ich fürchte, wir sind schon am Ende, leider. Ich fand es super spannend. Ich hoffe, ihr auch und Sie auch. Danke Ingo Herzke, Nicola Denis und Christiane Körner. Und danke an Maria, die, glaube ich, die Idee hatte für diese Veranstaltung. Ich gerade nicht sehe.
Danke.
Das finde ich gut. Das, ich hätte, wenn ich noch mehr Zeit hätte, gesagt, das ist wirklich ein Vermächtnis und Leute, ihr müsst das lesen. Und jetzt einfach schadlich, das ist eine Reihe nochmal. Es ist doch ganz auffallend, dass der Körper, ja, das Körper.
Ich habe es tatsächlich nur dieses hier gemacht. Es war so, dass Übersetzer, der reingeschaut.
Als du gesagt hast, ich bin gerade eigentlich musste bis zu dieser extremen Emotionen gehen, um dann wieder an die Quanten zu steigen zu können, um wieder abstrahieren zu können. Ne?
Ja, und gesagt, so, ja. Jetzt von sachlichen
Gesprächen. Ja, war mir dann total vertraut. Ja.
Ich hatte auch vor, dich zu fragen, ob es Französisch werden wird.
Gut, fangen wir an. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Tag hier auf der Leipziger Buchmesse. Wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen, im Forum International und Übersetzerzentrum. Mein Name ist Roman Kühn und neben mir zum Thema Minderheiten in Rumänien sitzt Steris Damule. Steris Damule ist der stellvertretende Vorsitzende der Aromunischen Gemeinschaft in Rumänien. Und gemeinsam wollen wir jetzt so ein bisschen dem Thema auf den Grund gehen, was denn Minderheiten in Rumänien so sind und was es bedeutet, Mitglied einer Minderheit in Rumänien zu sein. Da ja Rumänien Gastland ist der diesjährigen Leipziger Buchmesse. Genau. Und ja, Stere, herzlich willkommen.
Guten Tag. Ich freue mich sehr, hier sprechen zu dürfen. Es ist eine Ehre, über meine Minderheit und über die Minderheiten in Rumänien zu sprechen. Ich hoffe, ich kann viele Informationen über die Lage der Minderheiten in Rumänien geben. Und
wir gehen genau. Weiter. Man sagt ja auch, oder die Veranstaltung heißt ja auch, es ist ein gut gehütetes Geheimnis. Und das wahrscheinlich auch, weil man vielleicht über Minderheiten generell nicht viel weiß und vielleicht auch in Rumänien insbesondere. Und genau. Stere, jetzt, wie gesagt, viele Leute wissen nicht, was Minderheiten sind. Viele wissen auch nicht, dass es in Deutschland Minderheiten gibt. Und jetzt reden wir über Minderheiten in Rumänien und dann über die aromunische Minderheit in Rumänien, deren stellvertretender Vorsitzender du ja bist. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was denn die, wer und was die aromunische Minderheit in Rumänien ist.
Also es geht um Volksgruppen, also es gibt mehrere Definitionen der Minderheiten. Hier geht es um nationalen Minderheiten, manche Länder sagen Sprachminderheiten, ethnische Minderheiten oder religiöse Minderheiten. So um die Geheimnisse also Rumänien so zu sprechen. Es gibt...
Entschuldigung?
Ja, vielleicht besser. Okay, vielen Dank. Warum bin ich hier? Weil Rumänien sehr bekannt in der Region ist für Anerkennung der Minderheiten. In Rumänien gibt es zwei anerkannte Minderheiten. Die 18 davon sind vertreten in dem Parlament Rumänien. Und das ist einzigartig in Europa. Ich bin hier, weil ich gehöre so zu einer Minderheit, die nicht anerkannt ist. Also wir kämpfen, um Anerkennung zu bekommen und leider, das passiert nicht seit Jahren. 18 Minderheiten, die größte Minderheit, ich kann auch über die Minderheiten in Rumänien sprechen, die größte Minderheit ist die ungarische Minderheit. Diese ist die größte Minderheit in europäischen Ländern sozusagen mit 1,2 Millionen Menschen in Rumänien. Also Rumänien hat ungefähr 20 Millionen Einwohner und 1,2 Millionen sind Ungarn. Die zweite größte Minderheit ist die Roma-Minderheit. Offiziell man sagt 500.000, unoffiziell 2 Millionen, sagen manche Leute und Experten. Und normalerweise würden wir die dritte Minderheit sein, die Aromunen. Aber laut der rumänischen Akademie, also der Wissenschaftler Rumänien, wir sind betrachtet als ein Dialekt. Wo sind die Aromunen in Rumänien? Die sind am meisten im Südostrumänien. Die leben da seit dem Ersten Weltkrieg. Konstanza.
Am Donaudelta.
Am Donaudelta, am Schwarzen Meer. In die kommunistischen Zeiten, diese Küste war sehr berühmt in DDR, also hier, auch hier, weil die Deutschen kamen sehr offen am Meer. Also Konstanza, Mangalia. Und eigentlich so bin ich auch zu der deutschen Sprache gekommen. Also meine Eltern haben, meine Mutter hat so in einem Resort gearbeitet, wo viele Touristen Deutsche waren. Und sie hat gesagt, ich werde meine Kinder auch diese Sprache weiter unterstützen, zu lernen. Warum ist Rumänien... zweieinhalb Jahre ist Präsident der Rumänien. Und alle wissen das. Das war eine große Überraschung sozusagen für die Bukarest oder Establishment, dass die Rumänen könnten so eine, nicht echte Rumänen, aber eigentlich eine Rumänen, also mit deutschen Wurzeln, mit nicht orthodoxischen Glauben wählen. Und das war ein Ruf überall in Europa. Ich hoffe, dass ihr auch darüber gehört habt.
Also zum einen wollte ich Ihnen auch sagen, wenn Sie Fragen haben, ne, wir machen das schon, wir sind auch froh, wenn wir ein bisschen interaktiv auch mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Also wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht. Ja? Wir haben ja auch ein Mikrofon, was wir rumgeben können, damit wir eben auch vielleicht auch auf Ihre Fragen also, antworten können.
Also über meine Minderheit, wir sind benannt Aromunen und dieser Name wurde gegeben im Anfang 19. Jahrhundert hier in Leipzig von einer sehr bekannten Professor Gustav Weigand, einer der besten Forscher im Balkan über die Balkansprache und über Balkanidentitäten. Und er hat uns benannt Aromunen oder Macedo Vlachen, weil wir stammen aus Balkans, am meisten Ostbalkans. Also die meisten von uns leben im Zentral- und Nordgriechenland, Südalbanien, Südbulgarien und und Mazedonien. Wie Sie wissen, im 19. Jahrhundert sind alle nationalen Länder so gewachsen und damals es gab eine Spaltung oder so zwischen den Aromunen. Ein Teil von denen sind sehr eng zu dem zu der griechischen Bewegung gegangen, weil die waren sehr nah zu der griechischen Kultur sozusagen. Und ein Teil von dieses von meiner Minderheit ist mehr in der Nähe von Rumänien gegangen, weil sprachlich wir sind sehr nah vom rumänischen Sprache. Als Ursprung, man sagt, dass wir sind so eine Mischung von den ehemaligen Romanen, die die mazedonische Reich erobert haben und mit dem lokalen Bevölkerung da gemischt haben. Illyren, Thraken, Hellenen, Griechen sozusagen. Unsere Sprache ist ist Lateinisch am meisten, aber wir haben auch sehr viele Einflüsse von unseren Nachbarn, also griechische Sprache, albanische Sprache und auch türkische Sprache, weil im Balkan war für 600 Jahre die Osmanen da, dann wir haben auch sehr viele türkische Wörter. Am Ende des 19. Jahrhunderts ist ein Teil von unseres Volk nach dem Ersten Weltkrieg nach Rumänien ausgesiedelt. In dieser Südwest-Rumänien, diese Region heißt es Dobrogea, wo Donau-Delta gibt, am Schwarzen Meer. Und Dobrogea ist sehr bekannt in Rumänien für, es ist sehr bunt. Da gibt es über 10 Völker, also sehr viele Minderheiten. Es gibt Lipowener, Russen, es gibt Tataren, Türken, es gibt Griechen, Juden, Aromunen, Armenen, Bulgaren. Es ist so ein sehr buntes Gebiet. Und wir sind da in Rumänien gekommen mit der Politik nach dem Ersten Weltkrieg. Und heutzutage, wir sind betrachtet so zwischen 80.000 Leute und 150.000, nur in Rumänien. Überall im Balkan, wir sind, man sagt, zwischen 300.000 und 1 Million so
schon stattlich.
Ne? Ja.
Stere, du hast jetzt viel über die Sprache geredet. Also vielleicht können wir uns mal anhören, wie sich Aromunisch anhört. Wir haben da mal ein kleines Video vorbereitet, wo jemand was präsentiert und da kann man vielleicht auch mal ein bisschen einen Eindruck bekommen.
Ja,
Ja. War ein bisschen schwer zu verstehen jetzt, wir hatten uns das anders vorgestellt, aber vielleicht kann der Stere einfach nochmal ein bisschen kurz was auf Aromunisch sagen.
Okay, also numa mea este Sterior Stamul, minihiu Arman, indit România, Constanța, și mi hărsesc cu mult oază că hiu de adun cu voi. Also ich habe gesagt, mein Name ist Stere Stamule, ich bin Arumune, ich stamme aus Rumänien, Constanța, und ich freue mich sehr, heute zusammen mit euch zu sein. Vorher, ihr habt Alex Bujicu gehört, oder nicht? Er ist der Vorsitzende der Jugend Arumunen in Rumänien. Er stammt aus einer arumunischen Familie, der ursprünglich aus Albanien nach Rumänien gekommen sind. Meine Familie stammt aus von Vaterseite von Nordgriechenland und von Mutterseite von dieses Land Mazedonien oder ehemalige jugoslawische mazedonisches Land. Wir haben noch Verwandten da und wir verstehen unter uns in unserer Muttersprache.
Ja, Stere, du hast vorhin auch so betont, dass ihr nicht anerkannt seid in Rumänien. Jetzt kommen mir dazu zwei Gedanken. Ja? Zum einen hast du genannt andere Minderheiten in Rumänien, wie zum Beispiel die Ungarn. Ja? Also da gibt es ja auch Unterschiede innerhalb der Minderheiten. Man nennt das ja zum einen Kindstate und dann zum anderen Non-Kindstate. Also Minderheiten, die einen Mutterstaat sozusagen haben, so wie die Ungarn, die Kindstate also, und die Non-Kindstate-Minorities, Minderheiten. Dazu gehören ja dann die Aromunen, weil es gibt ja keinen Staat, keinen aromunischen Staat in dem Sinne. Und warum ist das so ein Problem, dass ihr jetzt nicht anerkannt seid in Rumänien?
Ja.
Wir können es ja vielleicht kurz halten.
Ja. Also, weil alle lieben uns sozusagen. Die lieben uns so viel, dass die möchten uns assimilieren wahrscheinlich. Wahrscheinlich in Osteuropa ist es so, man glaubt nicht, dass eine Minderheit ohne ein Land so zu unterstützen, kann nicht existieren. Und Rumänien möchte Arumunen unterstützen, aber nicht in Rumänien, sondern in Albanien, in Mazedonien, in Serbien. Die Griechen möchten auch die Arumunen unterstützen, aber nicht in Griechenland. Also die Griechen möchten uns als Griechen unterstützen und die Rumänen möchten uns als... Und niemand glaubt, dass es kann sein, dass es gibt auch Non-Kind-States-Minderheiten, also ohne einen Staat hinten. Also wir fühlen uns sehr gut in alle Länder, wo wir wohnen. Die sind unsere Heimatländer, aber um die als sozusagen Mutterländer zu betrachten, die müssen uns auch respektieren. Also eigentlich Zugang zu unserer Identität zu geben oder sozusagen. Heutzutage ohne institutionelle Unterstützung kann keine Kultur, keine Identität überleben. Also, vielleicht weißt ihr, in Deutschland gibt es auch 4 autochthonische Minderheiten. Hier in der Nähe von Leipzig die Sorben. Und die sind auch ein Non-Kind-States. Die sagen, unser Land ist Deutschland. So, aber hier können wir auch auf Sorbisch lernen, also Rundfunk, TV. Es gibt noch die Nordfriesen, die sind in Schleswig-Holstein, an der Küste westlicher Küste. Dann gibt es auch die Dänen in der Nähe von Flensburg. Okay, die sind ein Kindstate, die bekommen auch Unterstützung von Deutschland und auch von. Und dann die sind in Dänemark und dann die sind auch die Roma-Sinti in Deutschland. Also so ist auch in Rumänien. Rumänien gibt es zu den Ungarn, zu den Deutschen institutionelle Unterstützung sozusagen. Aber das, meiner Meinung nach, das hat zu tun mehr zu diesen bilateralen Verhandlungen. Für uns kann niemand verhandeln und dann wir bekommen nichts. Und das ist ein bisschen, nicht ein bisschen, also es ist sehr traurig, wenn du so ein Bewusstsein hast, also für deine Identität. Also, Und seitdem ich gefühlt habe, dass ich meine erste Identität ist, diese rumänische Identität, eigentlich von diesem Punkt an, also habe ich die ganze Sorgen gefühlt. Also was mache ich weiter? Also wie kann ich weiter in Europa meine Identität halten? Rumänische, rumänische, Balkan-Identität sozusagen.
Was sind denn so andere Minderheiten und wie haben die sich denn aufgestellt in Rumänien? Also ich weiß, es gibt den RMDSZ, das ist eine Partei der Ungarn in Rumänien, wenn ich recht informiert bin. Und die haben ja auch schon Minister gestellt, ja, in Rumänien. Also es scheint ja da schon Möglichkeiten für Minderheiten zu geben in Rumänien.
Ja, so, sozusagen Rumänien könnte eine sehr große Rolle in der Region spielen, so im Südost Europa sozusagen. Die sind die einzigen, die in der Verfassung so haben, dass die Minderheiten in dem Parlament, also in dem Abgeordnetenhaus anerkannt sind. Jede Minderheit in Rumänien kann einen Vertreter da in dem Bundestag haben, in dem rumänischen Parlament haben, mit gleichen Stimmen sozusagen wie die anderen Rumäner. Normalerweise für einen Rumäner in dem Parlament zu kommen, ethnisch Rumänen, braucht man 80.000 Stimmen. Für die Minderheiten braucht man nicht. Der Ausnahme in Rumänien ist, dass die Ungarn, weil die sehr viel sind, 1,2 Millionen, die haben dann mehrere Abgeordnete. Und die sind vertreten auch von einer Partei, die Union der Demokraten Ungarn in Rumänien. Und die regieren, man sagt, die Rumänen sagen, die sind die einzigen, die nach 90er Jahren immer in der Regierung sind. Die regieren immer zusammen mit jemandem sozusagen.
Wie lassen Sie sich denn offiziell vertreten gegenüber der Regierung? Ihre Minderheit.
Also,
und eine Zusatzfrage. Was wird in den Schulen gelernt? Die rumänische Sprache oder?
Also, die rumänische Gemeinschaft in Rumänien ist eine Dachorganisation mit ungefähr 9000 Mitgliedern. Wir haben so verschiedene, wie sagt man, Filialen, also
Niederlassungen.
Also im 6 Städten in Rumänien. Wir sind da organisiert. Wir haben Wahlen jede 2 Jahre. Wir sind organisiert auch auf nationaler Ebene. Und wir versuchen immer so einen Dialog mit der Regierung zu machen. Wir versuchen diesen gegenseitigen Respekt. Wir wissen, dass es gibt Mehrheiten und Minderheiten. Und es ist so, wir leben in einer Gesellschaft, wo Gesetze gibt. Und wir versuchen immer so einen Dialog und den Respekt. Okay, wir sprechen Rumänisch, wir sind stolz auf die rumänische Bürgerschaft, aber trotzdem, wir warten auch von der Mehrheitsseite, uns zu erlauben, unsere Sprachen zu sprechen. Es wäre wunderschön, wenn auch Vertreter der Mehrheit könnten unsere Sprache sprechen, aber naja, das ist kein Muss, das ist keine Verpflichtung. Jeder macht, was er will. Leider, es gibt nur ein paar Schulen in Konstanza die Option, Rumänisch optional zu lernen. Also optional, was heißt? Wenn unsere rumänische Angehörige, also Minderheitsangehörige, zu der Schule gehen, dann die haben ein paar optional, wie Englisch, Computer Science und Rumänisch. Und die sollen wählen, mache ich IT, mache ich englische Sprache oder Rumänisch. Und wenn die Rumänisch so stimmen, dann die meisten Professoren sind von unserem Geld bezahlt. Also wir zahlen die rumänischen Zinsen, aber wir bekommen nicht für unsere Kultur. Wir sollen zweimal sozusagen zahlen. Einmal für die rumänische Kultur und einmal so wie privat. Wir haben eine private Identität, die mit unserem Spargeld zahlen müssen. Okay, wir haben so ungefähr 400 Schüler pro Jahr. Die machen eine Stunde pro Woche Rumänisch. Und das ist bezahlt am meisten von Privatgeld. Es ist keine Pflicht-Muttersprache. Die anderen haben es, also die Tataren zum Beispiel, die, ich weiß nicht, ob ihr über die Tataren gehört habt, die Tataren sind auch eine Non-Kin-State-Minderheit und die haben Kinderkarten von Privat, also von nationales Geld, also
von den Steuern.
Die haben auch eine Sendung, Rundfunk auf Tatarisch. Und die sind nur 20.000 sozusagen. Wir sind viel mehr und trotzdem, das ist so ein bisschen, dass alle kennen uns, also alle nennen uns die Rumänen, überall im Balkan, also vielleicht nicht in Europa, aber wenn ihr nach Rumänien, nach Serbien, nach Albanien, nach Griechenland, alle kennen uns, aber die erkennen uns nicht im, so gesetzlich. Und leider, seit andere Völker haben so Anerkennung bekommen und können die Sprachen und die Identitäten institutionalisieren, ist unsere Identität und unsere Sprache und Kultur nach unten gegangen. Was für eine
Religion? Ich wiederhole das gleich.
Also, ja.
Was für eine Region? Und noch eine zweite Frage. Wie war es mit der Gruppe in der Ceausescu-Zeit?
Ja, die meisten von uns sind Orthodoxen, also über 90%. Wahrscheinlich, vielleicht gibt es so in Albanien ein paar ohne religionlos oder ohne Religion oder ein paar von uns, die in Türkei heutzutage leben, die Muslime sind, aber sehr wenige. Die meisten sind Orthodoxen. Leider, wir haben nicht unsere eigene Kirche. Also es ist nicht wie beim Katholiker, zum Beispiel alle katholischen Kirchen antworten an Vatikan. Bei uns alle orthodoxen Kirchen sind nationale Kirchen. Also und alle Kirchen sind sehr eng zu den Staaten. Also es gibt rumänische orthodoxe Kirche, eine autonomische Kirche, griechische und leider, wenn wir in Rumänien sind, wir können nicht nur zu den rumänischen Kirchen gehen, in Griechenland zu den griechischen Kirchen. Seit paar Jahren, also eigentlich seit ein oder zwei Jahren in Rumänien, wir würden erlaubt auf Rumänisch in der Kirche zu sprechen. Aber das ist nicht gesetzlich. Die haben uns nur eingeladen. Hey, kommt, wenn ihr wollt. Und heutzutage, wenn weniger Gläubige sozusagen, dann jetzt, wir sind eingeladen, in die Kirche zu kommen. Das ist so ein bisschen, und zum Beispiel, wir haben gesagt, okay, wir möchten unsere eigene Kirche bauen. Und das Gesetz ist so, wenn ihr eine orthodoxe Kirche baut, das gehört zu der rumänischen orthodoxen Kirche. Ihr könnt nicht, weil ihr habt keine eigene Kirche, also von einmal die Kirche geht zu der rumänischen Kirche. Und dann niemand kann, also erlaubt sich so eine Investition zu machen, sozusagen von Privatgeld und dann von einmal zu der nationalen Kirche zu gehen. Wir sind in Dialog, aber trotzdem seit Jahren, wir finden keine Lösung. In Ceausescu-Zeiten, naja, es ist ein bisschen so komisch, in Ceausescu-Zeiten gab es nur ein TV, also ein nationale TV, nationale Rundfunk. Das heißt, dass die Leute, die im Dorf lebten, dann das Leben da war nur untereinander. Und so, okay, meine Eltern haben in die rumänische Schule gelernt, aber da waren
die meisten nur Rumunen und sie könnten nur auch Rumunisch lernen. Also in der Schule machten die Rumänisch, aber in die Pausen, zu Hause, auf die Straße könnten die nur auf Rumänisch. Weil die hörten nicht so offen rumänische Sprache. Man sagt jetzt, also mit dem, nach den 90er, als die privaten Sendungen gekommen sind, so den Vielfalt, die Internet gekommen ist, dann alles wurde auf Rumänisch und das war die größte, naja, Rückgang unserer Minderheit. Trotzdem, seit Facebook aufgetaucht ist, irgendwie ist wieder unsere Identität aufgehoben sozusagen. Und jetzt treten sich Mitglieder der Minderheiten aus Australien, aus Amerika, aus Deutschland auf Internet und die bauen so eine virtuelle Identität. Die sagen, wenn die nationalen Länder uns nicht Rechte geben, dann mit Facebook sind für uns diese Grenzen kaputt. Also wir leben zusammen und es ist unglaublich, wie viele Austausche gibt zwischen unseren Minderheitsangehörigen auf Facebook. Also die sprechen Griechisch, Rumunisch, Albanisch, Rumunisch, Deutsch, Rumunisch. Die finden sich da, die machen Austausch, die besuchen sich ohne staatliche Unterstützung sozusagen. Das machen die in dem jeden Tag. Also weil ich eine so starke Aktivistin bin, ich sehe die da, so alle Alter.
Ja. Und ich nehme an, du kennst sie alle, Stere, ja? Ja. Wir haben hier noch eine Frage von den jungen Herren.
Dann ja, gibt es ernsthafte Unabhängigkeitsbewegungen in Rumänien, also von den Minderheiten?
Unabhängigkeit, okay. Es gibt für Land oder was, oder für...
Man hört ja zum Beispiel, dass zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina die Serben unabhängig werden wollen. Gibt es sowas zum Beispiel auch in Rumänien von den Minderheiten?
Nicht Unabhängigkeit, aber so mehr Autonomie. Es gibt die Ungarn, die wohnen in Mitte Rumänien, die fragen nach mehr Autonomie. Die sagen, die möchten ein ähnliches Modell wie in Südtirol. Wenn ihr kennt, Norditalien gibt es dieses Gebiet, also die Südtiroler, die Deutschen, da sind 70%, 20% sind Italiener oder so etwas und 90% der Steuer bleiben in der Region. Das hat zu tun so mit die Föderalisierung, mit Dezentralisierung. Also Rumänien ist ein sehr starkes zentralisiertes Land. Also für Rumänien, wir hatten Frankreich als Modell. Also wie in Frankreich Paris als Hauptstadt ist und da bewegt sich am meisten, so ist auch in Rumänien. Und geschichtlich im 19. Jahrhundert, Rumänien hat sehr viel Unterstützung, Rumänien so zu bauen, von Frankreich. Und deswegen, Rumänen sind so sozusagen konservativ auf dem Modell sozusagen, französisches Modell sozusagen. Jetzt sozusagen auch den deutschen Modell ist ein Modell, weil die Deutschen haben eine sehr große Erbe in Rumänien gelassen. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es ungefähr 800.000 Deutsch-Rumänen. Nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Kommunismus leider die Minderheitsidentität ist nach unten gegangen und sozusagen schäblich, die Deutschen und die Juden wurden verkauft. Das haben wir seit 10, 15 Jahren gehört.
Was meinst du mit verkauft?
Rumänien hat ungefähr 250 deutsche Mark für einen Deutschen bekommen. Und auch für uns sehr viele Deutschen sind in den 60er Jahren nach Deutschland gegangen. Und dann in den 90er Jahren ungefähr 200.000 Rumänen sind auch einfach ausgewandert. Und man zählt die Deutschen heutzutage in Rumänien so 37.000, 50.000. Also sehr wenig. Ja? Aber trotzdem, die haben sehr viel Unterstützung von der rumänischen Stadt. Also man kann Deutsch als Muttersprache in die Schulen, in den Gymnasien, in den Fakultäten, verschiedenen großen Städten lernen. Und man baut diese Brücke zwischen Rumänien und Deutschland, wo Deutschen mit Wurzeln im Siebenbürgen Rumänien kommen, mit Geschäften, um die Heimat sozusagen zu besuchen. Aber naja, wir haben einen rumänischen deutschen Präsident, also man baut etwas. Aber nur mit Dialog, mit Austausch, mit solchen Veranstaltungen kann man mehr erfahren.
Gut, also wir haben gelernt, keine Unabhängigkeitsbestrebungen in Rumänien selber, eher wieder Bildung der Identität. Ja, Stere?
Ja.
Dann haben wir da hinten noch eine Frage.
Sie haben gesagt, dass Sie sich über Facebook mit Kulturangehörigen, die in anderen Staaten leben, ganz leicht verständigen können. Und da bietet sich, da frag ich mich natürlich, haben Sie eine arumänische Schriftsprache?
Ja, also in der Ende 80er Jahren, die Arumunen, die im Westen nach Westeuropa umgezogen sind, haben so eine Bewegung gebaut, um die Sprache zu retten. Ja. Und dann nach den 90er Jahren wir hatten zwei große Treffen auf Balkanebene, wo wir eine standardisierte Sprache gebaut haben. Also wir haben auch
ein Wörterbuch.
Wir haben diese Wörterbücher auch digitalisiert. Man kann Rumänisch, Arumunisch. Wir haben diese auch Arumunisch, Englisch. Und wir haben dann diese Online-Wörterbuch auch zu unseren Freunden in Albanien, in Mazedonien, in Griechenland gegeben. Die können das auf Griechisch, auf Albanisch, auf Mazedonisch, auf Serbisch übersetzen sozusagen. Ja.
Ja. Wir warten mal aufs Mikro.
Wie finden Sie als Minderheitenvertreter dann die Autonomiebestrebungen der Segler? Gut oder schlecht?
Also die Autonomie
das Autonomiestreben der Segler, also der Rumänien-Ungarn.
Geschichtlich, wir sind betrachtet in Balkans als Händler. Wir waren Kaufleute sozusagen. Und wir haben immer in die größeren Städten mit anderen zusammengelebt. Und immer gab es andere Mehrheiten sozusagen. Und wir haben immer diesen Respekt gehabt für die Mehrheit der anderen Sprache zu lernen. Also wir können auch auf unsere Sprache, aber wir haben auch der Mehrheit Sprache gelernt. Mit der Autonomie der Ungarn, wir haben nicht eine offizielle sozusagen
Position
sozusagen. Wir glauben, es muss mehr Dialog sein zwischen Rumänen und Ungarn. Die Ungarn sind sehr gut vertreten in Rumänien. Die ungarische Sprache kann man in die Schulen, an den Fakultäten lernen. Man kann auch politisch auf Ungarisch in Rumänien so sich bewegen. Meiner Meinung nach ist, dass Rumänien versucht jetzt so die Qualität des Lebens zu erheben, weil in den letzten 20 Jahren Rumänen, Ungarn oder Roma sind ausgewandert, weil das Lebensqualität im Vergleich mit Zentral- und Westeuropa geringer ist. Also meiner Meinung nach ist das, also wir sollten zusammen arbeiten, Mehrheit, Minderheit, um.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.